Women for Europe. Frauen, die Geschichte schreiben. Ein Podcast von She Works mit Christine Heiden. Heute Marie Curie. Bildung als Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Wer waren und sind diese großartigen Frauen, die Europa gestalten? Darum geht es im neuen She Works Podcast. Europa, das ist ein gemeinsames Projekt von Männern und Frauen. Wir stellen Ihnen Frauen vor, die für unsere europäischen Werte stehen. Mein Name ist Heike Pilz-Enstrasser und ich darf Sie durch diese Podcast-Reihe begleiten. Unser Gast, der uns von Women for Europe erzählen wird, ist Christine Heiden. Servus, liebe Christine.
Servus, liebe Heike.
Bildung ist ein ganz wichtiges Thema für She Works. Bildung ist der Schlüssel zu einem guten, zu einem gelungenen Leben.
Da gebe ich dir wirklich recht, Heike. Das ist so.
Frauen haben ja für ihren vollen Zugang zu Bildung lange gekämpft. Wer waren denn in Europa Vorkämpferinnen für Frauenbildungen?
Also du hast wirklich recht. Das ist eine unglaublich lange Geschichte. Man sollte es ja wirklich nicht glauben. Es hat, würde ich sagen, 700 Jahre gedauert, bis wir die völlige Bildungsmöglichkeit für Frauen erreicht haben. Ich möchte vielleicht einen großen Schritt zurückgehen in der Geschichte ins 14. Jahrhundert zu Christine de Pizan. Das war eine Schriftstellerin, die ein Buch geschrieben hat, das heißt das Buch von der Stadt der Frauen. Und in diesem Buch versucht sie zu beweisen, dass wenn man Frauen die gleiche Bildung geben würde als Männern, dann hätten sie sicher die gleichen Erfolge. Also sie sind nicht dümmer, sie können nicht weniger, sondern man gibt ihnen nur nicht die Chance. Man hat ja über viele Jahrhunderte immer wieder gesagt, ja, die Frauen, die können das nicht, das Gehirn ist zu klein und dann werden sie hysterisch und dann wollen sie keine Kinder mehr haben und ich weiß nicht was, 100.000 Ausreden. Und im 14. Jahrhundert bereits ist diese Schriftstellerin und sagt, nein, das stimmt nicht. Sie schreibt zum Beispiel in diesem Buch, wenn es üblich wäre, die kleinen Mädchen eine Schule besuchen und sie im Anschluss daran, genau wie die Söhne, die Wissenschaften erlernen zu lassen, dann würden sie genauso gut lernen und die letzten Feinheiten aller Künste und Wissenschaften ebenso mühelos begreifen wie jene. Und dann dauert es wirklich 700 Jahre, bis wir so weit sind. Es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis Frauen überhaupt zum Studium zum Beispiel zugelassen worden sind.
Also wenn ich an gebildete Frauen in Europa denke, fällt mir sofort Marie Curie ein.
Ja, das ist natürlich sozusagen aufgelegt. Marie Curie, das ist so etwas wie fast eine Heilige Europas, was die Bildung von Frauen angeht. Und an Marie Curie gibt es wirklich eine unglaubliche Zahl von bemerkenswerten Dingen. Das eine ist schon, wie sie überhaupt zur Bildung gekommen ist. Sie stammte aus Polen. Polen war zur Zeit ihrer Geburt, 1867, Teil des Russischen Reiches. Sie selbst war Polin. Es war dort relativ schwierig, überhaupt eine Bildung zu bekommen. Die Schulen waren alle auf Russisch. Ihre Eltern waren beide Lehrer. Der Vater hat dann seine Arbeitsstelle verloren, hat eine private Schule gegründet. Beide Eltern haben dort unterrichtet. Die Mutter wurde sehr früh sehr schwer krank und ist auch sehr jung gestorben. Marie hatte einige Geschwister, unter anderem eine Schwester namens Bronka. Und beide waren sehr gescheit. Marie hat schon von Kindheit an total gute Noten gehabt. Mit 15 hat sie schon maturiert und zwar mit ausgezeichnetem Erfolg. Und sie wollte unbedingt studieren. Und studieren war eigentlich Frauen in Polen grundsätzlich nicht möglich und in dem Teil, wo die Familie gelebt hat, natürlich erst recht nicht. Aber die beiden haben gewusst, in Paris, an der berühmten Sorbonne, der ältesten Universität Europas, da dürfen Frauen studieren. Und die beiden haben es sich in den Kopf gesetzt, wir wollen dorthin und haben einen Deal gemacht. Sie waren ja arme Lehrerstöchter, sie hatten ja wirklich nicht viel. Und sie haben beschlossen, zuerst geht die ältere Bronka nach Paris zum Studieren und Marie arbeitet zu Hause als Erzieherin und Lehrerin und finanziert den Unterhalt ihrer Schwester. Und wenn die Schwester fertig ist, dann finanziert die Schwester das Studium von Marie. Also schon eigentlich eine wunderbare Schwesterngeschichte und auch eine Geschichte von unbedingtem Willen. Ja, man muss ja auch sagen, zwischen Polen und Frankreich, das war ja auch eine ordentliche Distanz. Das war eine ganz andere Sprache. Nach heutigen Begriffen würden wir sagen, das waren eigentlich Migrantinnen, die in einen ganz anderen Kulturkreis gekommen sind, aber mit dem unbedingten Wunsch zu studieren. Und Marie hat dann in Paris, als sie hingekommen ist, war dann glaube ich 1891, hat sie dann dort inskribiert und sie hat Physik und Mathematik inskribiert und hat beide Studien mit wirklich sehr, sehr gutem Erfolg abgeschlossen. Also sie war wirklich immer sehr gut und hat während ihres Studiums dann auch ihren späteren Ehemann Pierre Curie kennengelernt und hat mit ihm zusammen und mit noch einem dritten Forscher dann begonnen, die wirklich bahnbrechenden Entdeckungen der damaligen Zeit, und die haben sich im Bereich der Strahlung abgespielt. Ja, man hat entdeckt, dass verschiedene chemische Verbindungen, dass Metalle strahlen können. Und Marie Curie hat zusammen mit ihrem Mann den Begriff der Radioaktivität, der Strahlung der Metalle entdeckt und auch beschrieben für verschiedene Metalle. Und das war natürlich etwas wirklich sehr, sehr Bahnbrechendes. Henri Becquerel hat damals in Paris gelehrt. Noch heute wird die Strahlung in Becquerel gemessen, zum Beispiel. Wenn man mit so einem Geigerzähler irgendwo drüber fährt, dann sind das Becquerel, in denen man misst. Also Marie hat mit einem unglaublichen Ehrgeiz studiert und hat sich wirklich ganz in diese wissenschaftliche Forschungswelt hineinbegeben. Von ihr wird erzählt, dass sie unglaublich tüchtig war. Also man würde sagen, sie war echtes Arbeitstier. Also sie hat von der Früh bis spät im Labor verbracht, hat geforscht, hat einfach eine unglaubliche Freude daran gehabt. Und natürlich hat ihr da die Mathematik viel genützt, um diese ganzen Berechnungen auch anstellen zu können. Und auch diese Forschungsgemeinschaft mit ihrem Mann. Also die beiden und der Dritte waren wirklich ein sehr, sehr gutes Team. Und weil ja auch immer wieder die Frage war, erstens einmal ist sie nicht verdummt über ihren Studien, sondern sie ist klüger geworden. Und sie hat auch Familie gegründet. Ja, sie hat Pierre Curie geheiratet und hat zwei Töchter bekommen. Also auch das war zum Studium und zu ihrer wissenschaftlichen Arbeit dazu möglich. Die Töchter sind großteils im Labor groß geworden, hat aber auch keine schlechten Auswirkungen auf das Leben der Töchter später gehabt. Also sie ist schon ein Musterbeispiel für das, was wir später immer wieder diskutiert haben. Lässt sich das überhaupt verbinden, dass man erstens einmal, dass man als Frau ein naturwissenschaftliches Studium macht? Natürlich geht das, wenn das Interesse groß genug ist, dass man migriert, um Bildung zu bekommen. Natürlich geht das, wenn auch nicht einfach. Das war auch für Marie Curie nicht einfach. Ja, die haben lange in sehr, sehr armen Verhältnissen gelebt. Das war jetzt kein Spaziergang. Und natürlich ist es auch möglich, Familie zu haben. Ja. Sie hat sich da schon quasi vom Leben auch alles genommen und dabei unglaubliche Fortschritte in der Forschung gemacht.
Also das ist wirklich, wirklich erstaunlich, wie unbedingt Marie ihren Weg gehen wollte.
Ja, das kann man wirklich so sagen. Sie war einfach eine, die sich nie von ihrem Weg auch hat abbringen lassen, einfach weil dieser Drang zur Forschung so groß war. Und sie hat ja als einzige Frau bisher zwei Nobelpreise bekommen. Also sie hat einen Nobelpreis 1903 für Physik bekommen und einen Nobelpreis 1911 für Chemie. Denn für Physik haben sie bekommen für die ganze Beschreibung der radioaktiven Strahlung, also alles, was sich damit verbindet. Und denn für Chemie dann für die Entdeckung von Polonium und Radium, zwei ganz neuen chemischen Elementen, die davor noch nicht bekannt gewesen sind. Warum hat sie die überhaupt bekommen? Weil das so bahnbrechende Entdeckungen waren. Mit Hilfe dieser neuen Forschungen ist das, was wir jetzt als Röntgenologie kennen, überhaupt erst möglich geworden. Also es wurde möglich, dass man mit Hilfe dieser Strahlung, vor allem in der Medizin, große Fortschritte erzielt hat. Marie Curie ist ja auch während des Ersten Weltkriegs, sie hat sich sozusagen einen eigenen Röntgenwagen dann gebaut und ist mit diesem Röntgenwagen an die Front gefahren, um Soldaten, die dort verwundet waren, zu röntgenisieren und dann auch die besser medizinisch versorgen zu können. Also sie hat das auch sehr, sehr praktisch umgesetzt und wirklich ohne diese Entdeckungen, die sie gemacht hat, wäre wahrscheinlich die Medizin diesen großen entscheidenden Schritt nicht weitergekommen. Marie Curie hat, das muss man auch dazu sagen, so wie auch andere Forscher dieser Zeit, die Gefahren der radioaktiven Strahlung noch nicht wirklich erkannt. Und sie hat als relativ junge Frau dann schon Beschwerden gehabt, zum Beispiel in den Fingern, wo sich diese Schäden durch die Strahlen schon abgezeichnet haben. Es war auch die Forschung für sie nicht immer leicht. Also das Material, mit dem sie geforscht hat, das war ja nicht überall verfügbar. Das war auch nur, um teures Geld zu bekommen, also damit sie überhaupt forschen konnte. Sie hat immer wieder auch Sponsoren suchen müssen, die ihr geholfen haben, damit sie überhaupt diese Basisteile bekommen hat, also diese chemischen Grundstoffe, mit denen sie dann wieder weiter forschen konnte. Also sie musste sich schon auch sehr anstrengen. Also man hat nicht gesagt, juhu, da ist jetzt jemand, der hat so tolle Ideen, die bekommt jetzt alles, was sie braucht. Also da musste man schon ordentlich dahinter sein. Also Marie Curie war eine, die wirklich sich auch sehr, sehr angestrengt hat, sehr gescheit war. Und was natürlich immer kluge Frauen ausmacht und auch kluge Forscher ausmacht, ist sozusagen Daten und Material gibt es ja zuhauf. Aber man muss dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und sie war wirklich eine Meisterin des Denkens, die richtige Schlüsse ziehen konnte aus dem, was sie da in der Forschung gesehen hat.
Also zwei Nobelpreise, das ist schon unglaublich. Aber wie hat sie denn privat gelebt?
Ich habe schon gesagt, dass sie hat ihren späteren Ehemann schon während des Studiums kennengelernt. Sie hat auch zwei Kinder bekommen, zwei Töchter. Dann 1903 der erste Nobelpreis zusammen mit ihrem Mann und ihrem Mitforscher. Und dann kam ein wirkliches Drama über sie. Ihr Mann ist nämlich, ich glaube zwei Jahre später war das bei einem Unfall mit einem Pferdefuhrwerk in Paris zu Tode gekommen. Also ist sehr, sehr jung gestorben. Marie war da, ich glaube, sie war 67, sie war Mitte 30, als der gestorben ist. Und sie war wirklich höchst unglücklich. Sie hat sogar ihren Wohnsitz verlegt, damit sie näher beim Friedhof lebt, wo ihr Mann begraben ist. Aber sie hat weiter geforscht. Sie hat dann seine Stelle in dem Labor übernommen. Sie hat auch eine Professur bekommen. Und sie hat sich dann, und das ist ein bisschen eine unglückliche Geschichte gewesen, in einen Arbeitskollegen verliebt. Sie dürfte wirklich sehr verliebt in ihn gewesen sein. Und sie hat auch versucht, irgendwie diese Liebesgeschichte zu etwas Dauerhaftem zu machen. Und der Arbeitskollege war verheiratet und hatte auch ein paar Kinder und er war offenbar ein liebenswerter, aber etwas unentschlossener Mensch und hat nicht so genau gewusst, ob er sich jetzt auf diese Beziehung wirklich einlassen soll oder nicht. Die beiden haben einander Briefe geschrieben, auch Marie hat ihm immer wieder Briefe geschrieben und die hat eines Tages seine Frau entdeckt und um sie zu erpressen, hat sie diese Briefe an eine Tageszeitung geschickt und die hat er auch tatsächlich veröffentlicht. Das hat in Frankreich einen wirklich großen Skandal ausgelöst, dass die berühmte Madame Curie, die ja immerhin schon einen Nobelpreis hatte, da mit einem verheirateten Kollegen eine Affäre hat. Ja. Und da muss man dann schon sagen, da sind ein paar Sachen dann zusammengekommen. Da hat man dann plötzlich auch nachgeforscht, na, ist sie nicht vielleicht Jüdin und hat gesagt, ja, da gibt es ja jüdische Wurzeln. Dann ist sie natürlich Ausländerin, dann ist sie eine Frau, die in den Wissenschaftsbetrieb eindringt und da sieht man wieder, welche Folgen das hat. Also sie hat sich wirklich, heute würde man sagen, einem Shitstorm ausgesetzt gesehen. Ja? Und das war für sie wirklich nicht einfach. Und dann kam genau zu der Zeit, wo sie dann den Nobelpreis, wo ja der schon zuerkannt worden ist, 1911. Dann hat man natürlich auch diskutiert, ob sie den überhaupt bekommen hätte, wenn man gewusst hätte, was sie eigentlich wirklich fährt und so weiter. Diese üblichen Kampagnen, die halt immer wieder kommen, wenn jemand erfolgreich ist und die Neider ihre Stunde gekommen sehen, dann setzt man halt beim Privaten an. Und das Nobelpreiskomitee hat Marie Curie dann sogar nahegelegt, sie solle doch darauf verzichten, sich den Nobelpreis selbst abzuholen, denn das könnte einen Skandal geben. Den ersten Nobelpreis, den sie zusammen mit ihrem Mann bekommen hat, den hat sie sich nämlich nicht selbst abgeholt und ihr Mann auch nicht, weil sie so schwer krank war zur damaligen, also 1903 war sie sehr schwer krank, konnte nicht selbst nach Stockholm reisen, aber den Nobelpreis 1911, den wollte sie sich schon selbst abholen. Und aufgrund des Briefes, den man ihr geschrieben hat, ob sie sich nicht irgendwie überlegen wollte, vielleicht doch nicht zu kommen, um einen Skandal zu vermeiden, hat sie einen Brief zurückgeschrieben. Und da steht drinnen, also sehr gern dies damit, dass sie nicht kommen soll, dass die Akademie in Stockholm, hätte man sie rechtzeitig gewarnt, möglicherweise beschlossen hätte, mir den Preis nicht zu geben, es sei denn, ich könnte öffentlich die gegen mich gerichteten Angriffe aufklären. Ich muss deshalb meiner eigenen Überzeugung gemäß handeln. Was Sie mir vorschlagen, nämlich nicht zu kommen, wäre aus meiner Sicht ein grober Fehler. Der Preis wurde für die Entdeckung des Radiums und des Poloniums verliehen. Ich bin der Auffassung, dass zwischen meiner wissenschaftlichen Arbeit und meinem Privatleben keine Verbindung besteht. Ich kann den Gedanken grundsätzlich nicht akzeptieren, dass die Anerkennung des Wertes einer wissenschaftlichen Leistung durch eine verleumderische Rufschädigung, die mein Privatleben betrifft, beeinflusst werden sollte. Ich bin überzeugt, dass viele Menschen diese Meinung teilen. Und das muss ich sagen, das hat mir schon sehr an ihr imponiert, dass sie sich einfach da nicht beugt, ja. Und dass sie bei ihrer vielleicht auch wissenschaftlich bedingten Klarheit bleibt und sagt, was ich privat an Problemen habe, ist das eine. Was ich mit meinen Forschungen gemacht habe, das ist das andere. Und weil ich im Privaten Probleme habe, wird der Wert meiner Forschung nicht geschmälert. Und für meine Forschung muss ich mich nicht schämen, ja. Für mein Privatleben auch nicht, ja. Aber das geht die Öffentlichkeit ja nichts an. Aber das ist ja etwas, was wirklich etwas Besonderes ist, ja. Und sie ist hingefahren und hat sich den Preis geholt. Und das finde ich wirklich ein Vorbild für Frauen, dass man sich wirklich nicht durch persönliche Angriffe aus der Bahn bringen lassen soll. Und das, was wir Frauen immer sagen, nämlich schau auf das, was du kannst, ja, sei stolz auf das und mach dich nicht klein. Das kann man sich an Marie Curie wirklich abschauen, weil klein hat sie sich nie gemacht. Also sie hat immer sich stolz auch zu dem bekannt. Und sie hat ja wirklich bis zu ihrem Lebensende geforscht. Sie war immer im Labor, sie hat immer weitergearbeitet. Also sie hat wirklich ihr ganzes Leben dieser Forschung gewidmet. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Leistung und eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, die viel für Frauen erledigt hat. In der Zwischenzeit muss man sagen, sie ist auch eine anerkannte Persönlichkeit. Also wenn man, glaube ich, nach berühmten Europäerinnen fragt, Marie Curie wird sehr vielen einfallen. In der Zwischenzeit gibt es Stipendien, es gibt Universitäten, die nach ihr benannt sind. Also man hat die Größe dieser Frau wirklich erkannt.
Ich denke generell, dass wir als Europäerinnen sehr stolz darauf sein können, dass so viele Frauen inzwischen so gute Ausbildungen haben.
Ja, das glaube ich auch. Also aus meiner Sicht ist Europa der Kontinent der Bildung. Wir fragen ja oft, was macht uns denn in Europa aus? Wie unterscheiden wir uns denn eigentlich von anderen Ländern? Und momentan neigen wir ein bisschen dazu, uns auch klein zu machen und zu sagen, die einen überholen uns dort, die anderen überholen uns da. Aber wenn ich jetzt auf Bildung schaue, so durchgängig viel Bildung von Norden bis zum Süden zu haben, das ist schon außergewöhnlich für den europäischen Kontinent und zwar wirklich quer durch die Gesellschaftsschichten. Und es ist auch ein Kontinent der Bildung für Frauen. Also ich glaube, es gibt, wenn man Amerika jetzt den Norden und den Süden zusammensieht und nicht nur den Norden, ist Europa wirklich der Kontinent der Bildung für Frauen. Da hat sich wirklich auch sehr, sehr viel entwickelt, da hat sich sehr viel getan. Darauf sollten wir stolz sein. Und ich glaube, das ist etwas, was ihr bei SheWorks ja auch macht, oder? Ihr versucht ja auch genau dort anzuknüpfen.
Ja, wenn ich das erwähnen darf, die SheWorks GmbH steht ja im Grunde auf 5 Säulen. Einerseits ist da das Frauen-FBZ, das Oberösterreich größte Frauenberufszentrum, mit zudem jetzt den neuen Mädchen-Frauen-Berufszentrum, dann haben wir den Frauen-sozialökonomischen Betrieb, wo auch Frauen ausgebildet werden. Dann die dritte Säule ist jene, wo wir Frauen in dualen Ausbildungen einerseits praktisch und theoretisch direkt in Firmen ausbilden. Und dann haben wir noch eine Schiene, welche junge Frauen, also ab 15 bis 22 Jahren, die Ausbildung in die Technik, in die IT-Technik, zum Beispiel das Berufsbild Applikationsentwicklerin ermöglicht. Und dann noch die Academy, welchen Frauen ermöglicht, sich angefangen von der pädagogischen Assistenz bis weit hin in Sprachen ausbilden lässt. Also ich glaube, wir sind da ganz gut aufgestellt.
Und ihr habt ja auch Frauen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen und Ländern, wenn ich das richtig sehe. Also eigentlich Frauen, die jetzt da gut in das Beispiel der Marie Curie passen würden, mit einem auch migrantischen Hintergrund, die danach sich neu etablieren wollen und müssen.
Genau, deswegen sehe ich es als unsere Verpflichtung, allen Frauen, die in Europa leben, Bildung zu ermöglichen. Sie ist das Tor zu einem guten Leben, zu einem unabhängigen Leben und zu einem selbstständigen Leben.
Ja, das sehe ich auch so. Ich finde überhaupt, dass Bildung ist etwas ganz Großartiges. Diese Entdeckungsreisen, die man da machen kann. Ich liebe es, immer wieder etwas dazuzulernen, etwas Neues zu entdecken. Wir haben diese ganz wunderbare Maschine, die sich Gehirn nennt und die sich so freut, wenn sie wieder neu gefüttert wird mit Informationen und dann wieder neue Kombinationen herstellen kann. Das ist wirklich großartig. Und ich denke jetzt noch einmal anknüpfen an Christine de Pizan und auch Marie Curie. Es gibt so, so viele Vorkämpferinnen in Europa für die Bildung der Frauen. Also auch wenn ich an Österreich zum Beispiel denke, um das vielleicht noch kurz zu erwähnen. In Österreich durften Frauen bei Maria Therese hat es angefangen, dass alle die Chance hatten, einen Unterricht zu bekommen. Das erste Gymnasium für Frauen ist 1871 entstanden. Also das ist noch nicht so lange her, das sind 160 Jahre. Und da waren es wirklich die Frauen, die auch dafür gekämpft haben. Also alles, was sich Frauen auch im Bereich Bildung erarbeitet haben, da mussten sie sich wirklich auch selbst dafür engagieren. Anfangs durften die Mädchen Gymnasien gar keine eigene Matura machen. Da mussten die Mädchen in die Burschengymnasien zur Matura gehen. Und dann war dieser lange Kampf, bis überhaupt Frauen zum Studium zugelassen worden sind. Marie Curie habe ich schon gesagt, der Sorbonne war ein bisschen früher dran. Schweiz zum Teil auch. Die erste österreichische Ärztin, die wir hatten, die hatte auch zuerst in der Schweiz studiert, weil es in Österreich noch gar nicht möglich war. Und so rund um 1900 beginnen sich dann die Universitäten auch für Frauen zu öffnen. Also da war der Druck dann einfach zu groß, da konnte man nicht mehr. Da gab es Anfang auch noch die Bestimmung, wenn eine Frau auf die Universität gehen möchte, muss zuerst der Rektor entscheiden, ob da nicht einem fähigen jungen Mann ein Studienplatz weggenommen wird. Und wenn man gesagt hat, na, geht schon, dann dürfte sie in den Hörsaal gehen. Also man hat es ihnen wirklich nicht leicht gemacht. Aber Frauen haben nicht locker gelassen. Ja? Und weil ich ganz am Anfang gesagt habe, es hat 700 Jahre gedauert, bis wir diese Gleichstellung in der Bildung erreicht haben. Das war tatsächlich so. Anfang der 2000er Jahre, also um 1970 herum, gab es in Österreich dann wirklich diese Welle, wo man die Schulen geöffnet hat, auch für alle sozialen Schichten, mit einem sehr niederschwellig zugänglichen Bildungssystem, mit gratis Schulbüchern, gratis Fahrten für Schüler zur Schule zum Beispiel. Und da ist dann wirklich die große Bildung in Österreich losgegangen. Das ist jetzt auch erst 60 Jahre her, das ist noch nicht so lange, ja. Und da hat sich dann ganz rasch, also könntest du das jetzt nicht auf den Tag datieren, aber so Anfang der 2000er Jahre hat man dann gesehen, die Mädchen, die jetzt schon dann auch Matura machen und die dann auch Studien abschließen, die können das mindestens so gut wie die Männer. In der Zwischenzeit haben wir gerade bei den Studienabschlüssen mehr Mädchen als Frauen, die ein Studium fertig machen. Also alles das, was vor 700 Jahren schon gedacht worden ist von einer Vorkämpferin, hat sehr, sehr lange gebraucht, aber hat sich natürlich bewahrheitet, dass es tatsächlich so ist. Und ich glaube, das ist die Ermutigung für alle Frauen, dass man einfach das Recht auf Bildung unter keinen Umständen aufgeben sollte.
Danke, liebe Christine, für diese äußerst spannende Podcast-Folge. In der nächsten Ausgabe werden wir uns mit einer weiteren wichtigen Frau Europas und einem zentralen europäischen Wert beschäftigen. Dann geht es um Emanzipation und Gleichstellung. Wer die Frau ist, von der wir erzählen werden, lassen Sie sich überraschen. Lieben herzlichen Dank, liebe Christine. Lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.